Hey Leute, heute habe ich eine total tolle Folge für euch unter dem Thema, wie du Ängste überwinden, besiegen kannst. Ängste besiegen, Ängste überwinden mit einer Reihe von Praxistipps. Bevor ich damit anfange, habe ich einen kurzen Werbeblock und zwar in zwei Richtungen. Zum einen, wenn dieses Thema Ängste überwinden, negative Gedankenmuster überwinden, wenn es was ist, was dich interessiert. Wir haben bei uns im Gebetshaus-Webshop eine sechsteilige CD-Serie, die heißt Die Kraft erneuerten Denkens. Die gibt es auch als Download aus MP3s, aber da wird das Thema, das ich hier bringe, noch ein bisschen allgemeiner vertieft und noch ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. www.gebetshaus.org, dort im Shop kannst du dir das Ding bestellen. Zweiter Hinweis, ich will euch herzlich einladen zu unserer Mehrkonferenz 8. bis 10. Januar in Ottmaring bei Augsburg. Wird eine vollgepackte Konferenz sein, die dafür gemacht ist, Leute, die eh schon Hunger haben, noch mehr Hunger zu machen, sie noch mehr zu motivieren. Es wird gigantischen Lobpreis geben mit tollen Bands. Wir haben tolle Gastsprecher, unter anderem Pater Ernst Sievers aus Uganda. Du kannst jede Menge Leute kennenlernen, die auch für Jesus brennen, und es wird garantiert, so viel sei verraten, es wird garantiert nicht die klassische Konferenz mit 100.000 Stunden Lehre und danach gleich Mittagspause, sondern jede Menge interessanter Sachen, die du so, glaube ich, noch nicht gesehen und gehört hast. Meld dich jetzt an, es gibt beschränkte Plätze nur unter www.gebetshaus.org. Links unten findest du alle Hinweise zu unserer Mehrkonferenz 8. bis 10. Januar in Ottmaring bei Augsburg. Und in deinem Leben in Segen. Und ich will dir heute ein entscheidendes Hindernis, ein entscheidendes Problem, vielleicht sogar das entscheidende Problem schlechthin vorstellen, das dich hindert, genau da reinzukommen. Erstmal, du bist berufen zu einem Leben in Sieg und in Segen. Gott hat, um genau zu sein, wirklich Sehnsucht danach, dass du gesegnet bist. Gott ist nicht in erster Linie daran interessiert, dass du es irgendwie mit Ach und Krach in Himmel schaffst, sondern er will sich als heilig erweisen, er will sich als mächtig erweisen in deinem Leben. Und es geht wirklich so weit, dass Jesus sagt, durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen passieren. Die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden geheilt werden. Jesus selber war ein Mensch, der das Übernatürliche demonstriert hat. Er war der Mensch, der rumgelaufen ist und Kranke geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat, Aussätzige reingemacht hat und gesagt hat, du willst wissen, wie das Reich Gottes aussieht, schau es dir an. So sieht das Reich Gottes aus. Und er hat uns einen Auftrag gegeben, ebenso. Auf je unterschiedliche Weise haben Menschen unterschiedliche Berufungen, aber jeder hat die Berufung, Reich Gottes zu demonstrieren. Und Reich Gottes zu demonstrieren, das ist mehr als zum Beispiel ein guter Mensch zu sein. Ein guter Mensch zu sein ist wunderbar, aber das Reich Gottes hat damit zu tun, dass was Übernatürliches anbricht. Das Reich Gottes hat damit zu tun, dass Menschen mit Unmöglichkeiten konfrontiert werden und merken, hey, Gott kann diese Unmöglichkeiten durchbrechen. Unser Gott ist ein Gott der Wunder und er sehnt sich danach, Wunder zu tun. Das ist, wir haben wirklich oft eine Theologie, dass Wunder eigentlich nicht wichtig sind, weil eigentlich geht es in erster Linie um geistliche Realitäten. Nun ja, es geht schon um geistliche Realitäten, aber dem Gott der Bibel geht es irgendwie richtig, richtig, richtig viel auch darum, seine Herrlichkeit zu zeigen. Er sagt zum Beispiel zu Mose, hey, willst du meinen Namen wissen? Mein Name ist der, der ich sein werde. Aha, oder der, der ich bin. Name ist im hebräischen Verständnis sowas wie eine Beschreibung von dem, was jemand überhaupt ist. Und er hätte sagen können, mein Name ist der Gute. Das wäre auch ein guter Name gewesen. Aber er sagt, nee, mein Name ist, Doppelpunkt, schaut mal, wer ich sein werde. Und was passiert dann? Dann passieren Wunder. Gott sagt zu Mose, er soll zu Pharao gehen und ihm folgende Sachen androhen, wenn er das Volk nicht gehen lässt. Und es passiert ein Wunder nach dem anderen. Und der Auszug aus Ägypten folgt und es passiert ein Wunder nach dem anderen. Schau mal zu dem Zeitpunkt. Wusste das Volk Israel noch kaum was über diesen Gott? Dieser Gott war noch ziemlich unbekannt für das Volk Israel. Und Gott hat gesagt, ich will mich diesem Volk vorstellen. Ich will diesem Volk meinen Namen zeigen durch das, was ich tun werde. Gott hat Sehnsucht danach, sich auch in deinem Leben zu offenbaren, was er tun kann. Aber Freunde, dafür bedarf es einer Sache, nämlich es bedarf gewisser Unmöglichkeiten. Hä? Schau mal, was war das erste wirklich große, das Riesenwunder, das Gott getan hat beim Auszug aus Ägypten? Genau, der Durchzug durchs Rote Meer. Das Volk Israel hätte auch so in Ägypten schon an Gott glauben können, irgendwie. Aber die tatsächliche Offenbarung von seinem Wesen hat Gott eingefädelt in einer Situation, die völlig aussichtslos war. Und zwar gab es da ein riesengroßes ägyptisches Heer, das gut bewaffnet, gut ausgerüstet war, das auf das Volk Israel zugestürmt ist. Okay? Außerdem gab es da ein Meer. Es gab ein Heer und ein Meer. Und das Meer war vor dem Volk Israel. Das heißt, sie konnten nicht zurück, weil da hätten die Ägypter sie umgebracht. Und sie konnten nicht nach vorne, weil da war nämlich das Meer. Jetzt kommt's. Erst in dieser Situation erweist sich Gott als herrlich und er sagt zu Mose, streck deine Hand aus und spalte dieses Meer. Und Mose tut es. Schau mal, ich will dir eine Frage stellen. Gibt es Punkte in deinem Leben, die erstens unmöglich sind und zweitens, wo du Gottes übernatürliches Eingreifen erwartest? Hast du einen Gott, der Unmöglichkeiten verändern kann? Glaubst du an den und gibt es Situationen, wo du das effektiv erwartest? Oder bist du in Ägypten sitzen geblieben, weil du dir denkst, wenn ich da raus in die Wüste gehe, da passieren mir nur schlimme Sachen? Schau mal nochmal, das klingt jetzt vielleicht noch ein bisschen zu theoretisch. Ich hoffe, es wird nach und nach klarer. Die Erwartung, dass Gott Übernatürliches tun kann, erstens. Und zweitens, der Kontakt mit einer unmöglichen Situation sind die beiden perfekten Grundbedingungen dafür, dass Gott ein Wunder tut. Nun, was genau diese Unmöglichkeit ist, das kann ganz unterschiedlich sein. Wir haben in den letzten Wochen, in den letzten Monaten hier bei uns im Gebetshaus in Augsburg eine ganze Anzahl von unterschiedlichen Wundern, von unterschiedlichen Herrlichkeitserweisen Gottes gesehen. Das kann eine körperliche Krankheit sein. Das ist eine Unmöglichkeit in irgendeinem Punkt von deinem Körper. Es kann was im finanziellen Bereich sein, es kann was in einem Beziehungsbereich sein. Wo immer du mit aktivem Glauben in so eine Situation reingehst und erwartest, dass Gott Unmöglichkeiten möglich machen kann, da hat er eine echte Chance, dass er Reich Gottes manifestiert. Nun, das ist nicht irgendwie so ein Versuch's einmal und es wird jedes Mal funktionieren. Es geht ein bisschen darum, Jesus hat gesagt, hey, das Reich Gottes ist nahe. Deshalb kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und das, was da unter kehrt um steht, da steht eigentlich, ändert euer Denken. Meta noete. Jesus sagt, hey, das Reich Gottes, das ist schon nahe. Es ist nicht, dass du das erst herbeibeten musst oder so, dass es erst irgendwo im Himmel ist, sondern das ist schon nahe. Aber du musst dein Denken ändern. Du musst dich bekehren und musst glauben. Glaube hat damit zu tun, dass ich ein altes Denkmuster durchbreche und die Welt von einer neuen Realität raus sehe, von einer neuen Perspektive raus sehe. Und Umkehr, Umdenken ist genau diese Bewegung anzuerkennen. Moment, das, was mir in meinen Augen als Unmöglichkeit erscheint, ist vor Gott eine Möglichkeit. So wie der Engel zu Maria gesagt hat in Lukas Evangelium gleich am Anfang. Für Gott ist nichts unmöglich. Nun, es gibt 100.000 Sachen in unserem Leben, die uns ständig das Gegenteil sagen. Die sagen, diese Krankheit ist so schwer, dafür gibt es keine Heilung. Ja, ich gebe dir nur noch 3 Monate zu leben. Oder aus dieser Schuldenfalle, da kommst du nicht mehr raus. 5 Kreditkarten überzogen zu je 1.000 Euro, das geht nicht mehr. Oder diese Beziehung, diese Familie, diese Ehe ist so kaputt. Oder diese Pfarrgemeinde oder diese Gruppe, was auch immer, ist alles so verbarrikadiert, da geht nichts mehr. Und da gibt's richtig gute Argumente dafür. Hey, es ist auch menschlich gesehen unmöglich, dass ein Meer sich spaltet. Es ist menschlich gesehen unmöglich, dass eine Jungfrau, ohne mit einem Mann geschlafen zu haben, ein Baby hat. Für Gott ist nichts unmöglich. Aber jetzt wird's ein bisschen haarig, weil womit beginnt das Ganze? Womit beginnt es, dass Gott sowas tun kann? Womit beginnt es, dass Gott auch in meinem Leben, auch durch mich, auch durch meine Hände Wunder tun kann? Weil ich will dir sagen, das ist deine Berufung, das ist deine Aufgabe, das Übernatürliche sichtbar zu machen. Das ist deine Berufung für die Menschen um dich herum, für die Menschen an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie und so weiter. Die sollen an dir die Liebe Gottes sehen, auf jeden Fall. Die Güte Gottes, auf jeden Fall. Aber auch die übernatürliche Macht Gottes. Die Bibel sagt im Römerbrief, dass der gleiche Geist, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, auch in dir lebt, auch in einem Gläubigen lebt. Und der will raus. Der will raus, der fühlt sich oft wie so eine, in den Kirchen wird der Heilige Geist oft dargestellt als eine Taube, der fühlt sich oft wie eine Taube im Käfig. Er will nämlich raus und weißt du, was er vorhat? Naja, genauso wie er Jesus aus den Toten erweckt hat, will er auch Sachen und Menschen und Situationen in deinem Leben übernatürlich mit Leben erfüllen, übernatürlich erwecken, übernatürlich heilen. Aber dafür bedarf es eines entscheidenden Punktes. Und dieser entscheidende Punkt ist die Veränderung in deinem Denken. Eine Veränderung in deinem Denken. Ich weiß nicht, ob du mal Tennisunterricht hattest, okay? Bei Tennis, Aufgabe von einem Tenniscoach, Aufgabe von einem Lehrer, der professionelle Skifahrer trainiert. Und man könnte eine Reihe von anderen Sportarten durchgehen. Aufgabe von diesen Trainern ist es, seine Spieler, seine Sportler dazu zu bringen, den Kampf erst im Kopf zu gewinnen, bevor der Kampf auf dem Platz gewonnen wird. Ich habe mal eine Zeit lang so ein bisschen Fitnesstraining gemacht und da bin ich einmal auf eine Regel gestolpert, die so im halbprofessionellen oder professionellen so Bodybuilding und Fitnesstraining angewandt wird und die geht wie folgt. Wenn du eine Übung machst, und du der Meinung bist, dass du sie nicht mehr schaffst. Zum Beispiel, du machst Liegestützen und du machst 250. War Witz. Du machst nicht 250, aber wegen meiner, du machst 20. Und du denkst dir, 20, jetzt breche ich zusammen, ich schaffe keine einzige mehr. Dann sollst du davon ausgehen, dass du die Hälfte dessen, was du gerade gemacht hast, nochmal schaffst. Hä? Moment, ich hätte doch gerade gedacht, ich schaffe nur die 20 Liegestützen. Also in dem Fall nochmal 10 machen. Das ist so eine Art Regel oder eine Methode, um dein Denken zu verändern, um die Grenze dessen, was du für möglich hältst, in deinem Kopf, in deinem Denken, zu erweitern. Ich will denn in Sportarten, in professionellen Sportarten läuft ganz vieles in der Richtung ab, dass du erst im Denken diese ganzen Bewegungen durchmachst und dass du so gewisse Schwellen in deinem Kopf durchbrichst und erweiterst. Drei Grundängste unterscheiden. Das sind sowas wie Oberklassen von einer Reihe von anderen Ängsten. Und das sind nicht alle, die es gibt, das sind einfach jetzt mal die, die ich rausgreife. Und zwar erstens Menschenfurcht, also Angst, was denken andere, was sagen andere, wenn ich ABC mache. Menschenfurcht. Zweitens, Angst vor Versagen. Das ist auch sowas wie Angst davor, dass ich hässlich sein könnte, dass ich nicht mehr geliebt bin, dass wenn ich irgendwas falsch mache, mich andere nicht mehr mögen. Ja, der ganze Versagensangst ist eine ganz krasse Angst. Und das dritte ist einfach, glaube ich, auch eine nicht zu unterschätzende Angst. Ich überschreibe die mal mit crazy stuff, also mit irgendwelchen Angst vor völlig verrückten, irrationalen Sachen. Also du hast einfach Angst davor, Krebs zu bekommen und zu sterben. Oder du hast Angst vor dem Dunkeln. Oder du hast Angst davor zu fliegen. Oder du hast Angst davor vor Fliegen, also vor Insekten. Oder du hast irgendwie Angst, so komische Lebensängste. Oder ich hatte mal eine entfernte Verwandte, die hatte halt immer Angst davor, dass bei ihr eingebrochen wird. So, obwohl überhaupt kein wahnsinnig besonderer Grund bestand, warum die Leute jetzt gerade bei ihr einbrechen sollten. So. Also so Angst vor so komischen Sachen. Nochmal drei Klassen von Angst, die ich so herausgreifen möchte. Erstens Menschenfurcht, Angst vor Menschen. Zweitens Versagensangst. Und drittens Angst vor so völlig irrationalen Sachen. Okay, jetzt erstmal eine wichtige Grunderkenntnis über alle Ängste. Es ist wichtig, das vor Augen zu halten. Egal, wovor du Angst hast, wenn du anfängst, dieser Angst in dir Raum zu geben, dann wird sie immer größer und sie okkupiert immer mehr von deinem Lebensbereich. Das heißt, sie besetzt immer mehr von deinem Lebensbereich. Das war jetzt ein theoretischer Satz. Ich bringe jetzt mal eine praktische Anwendung. Schau mal, du hast Angst vor Menschen und das Ängste, die klopfen immer so an die Tür. Die klopfen an, klopf, klopf, klopf. Ich bin eine kleine Angst, ich will bei dir rein. Mach mal ein Beispiel von Menschenfurcht. Du gehst jeden Tag in deine Arbeit und weil du seit kurzem irgendwie ganz überzeugter, gläubiger Mensch bist, trägst du irgendein Kreuz um den Hals. Oder vor dem Essen betest du für alles sichtbar. Jetzt merkst du aber, dass ein paar Leute da immer ein bisschen schmunzeln. Und jemand, der schüttelt mal so den Kopf und schaut ganz angeekelt weg, als du da dein Gebet verrichtest, weil er das irgendwie ganz doof findet. An diesem Tag kriegst du Besuch von einem kleinen Stimme in deinem Kopf und diese kleine Stimme sagt, hallo, ich bin die Menschenfurcht und ich sag dir Folgendes, wenn du weiter so dein Glauben bekennst, dann hast du bald überhaupt keine Freunde mehr. Und alle werden denken, dass du übergeschnappt bist. Und alle werden sich nicht nur nicht bekehren, sondern werden total einen Hass auf alle Gläubige bekommen. Und diese kleine Menschenfurcht, die kommt erst noch relativ klein und harmlos daher und sagt nur, hey, du musst ja nicht deinen Glauben aufgeben. Du musst ja auch nicht aufhören, dein Kreuz um den Hals zu tragen. Aber die Frage ist nur, musst du wirklich, du sollst auch weiter beten vorm Essen, aber müssen das alle mitkriegen? Kannst du genauso beten, auch wenn es keiner sieht? Nun, ich will jetzt da nicht eine Lehre drüber halten, ob du immer so beten musst, dass alle es sehen. Die Sache ist nur, wenn du aus Angst eine Entscheidung triffst, handelst du dir wahrscheinlich schon ein kleines Problem ein. Weil die Menschenfurcht, die hört nicht damit auf, dass du jetzt aufhörst, sichtbar offen vor aller Augen zu beten. Sondern du fängst jetzt vielleicht aus Menschenfurcht an, nur noch im Stillen zu beten. Und dann kommt irgendwann eine Woche später die Menschenfurcht wieder und sagt, hey, dieses große Kreuz, das du im Hals trägst, ich weiß nicht, ob das cool ist. Ich glaube, die Leute schreckt es eher ab. Und an der Argumentation mag vielleicht was Wahres dran sein, aber die dahinterstehende Motivation für diese Argumentation ist reine Menschenfurcht. So, und wenn du aus Menschenfurcht praktisch den ersten Kompromiss eingehst, dann kommt irgendwann der zweite Kompromiss. Du gibst dem Ding den Finger und irgendwann will das Ding deine ganze Hand. Und so ist es mit allen Ängsten. Du kannst anfangen mit Versagensängsten. Du kannst auch anfangen mit dieser Sache wie diese ganz verrückten Geschichten mit Angst davor Krebs zu bekommen oder im Dunkeln zu sein oder Angst vorm Fliegen. Ja, am Anfang gibst du dem ein kleines bisschen nach und dann wird es immer krasser. Am Anfang liest du nur einmal eine Viertelstunde in Wikipedia oder im Internet, wie groß die Gefahr ist, dass du an Krebs stirbst. Und irgendwann bist du besessen von dem Gedanken und kann an nichts anderes mehr denken. Du bist jeden Abend, beschäftigst dich total viel damit, lernst auf einmal nur noch Leute kennen, die jemand kennen, die früher jemand gekannt haben, die einen Nachbarn hatten, der auch an Krebs gestorben ist. Und auf einmal sind diese Gedanken ständig in deinem Kopf. Und das ist eine sehr, sehr, sehr entscheidende Erkenntnis. Ängste sind immer drauf aus, Raum in deinem Leben einzunehmen. Lass uns jetzt mal anschauen, was eine Angst eigentlich ist. Und da kommen wir ganz entscheidend an den Punkt auch, was eine Lösung sein kann. Und ich will die These bringen, jede Angst ist im Grunde genommen eine Lüge. Jeder Angst liegt eine Lüge ganz wesentlich zugrunde. Jede Angst erhält ihre Power und ihre Motivation von einer Lüge. Angst ist, einer Lüge zu glauben. Und das heißt nicht unbedingt bewusst, dass ich morgens aufstehe und sage, heute glaube ich einer Lüge, sondern oft sind es sehr, sehr tief sitzende, eingefleischte Denk- und Glaubensgewohnheiten. Deshalb kommt Jesus und sagt, ändert euer Denken und glaubt an das Evangelium. Und wir sehen in der Bibel, nicht nur glaubt an das Evangelium und ändert euer Denken oder glaubt an was Neues, sondern wir lesen auch 123 Mal oder noch öfter. Also ich habe mal 123 Mal gezählt. Da heißt es, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Gott spricht, fürchte dich nicht. Ich habe den Eindruck, dass dieses Gebot, dass wir uns nicht fürchten sollen, eines der wichtigsten Gebote in der Bibel sind, aber eins, das wir auch als fromme und gläubige und gute Menschen relativ oft aus dem Blick verlieren. Gott sagt ganz deutlich, du sollst dich nicht fürchten, du sollst keine Angst haben. Und zwar warum? weil Angst das Gegenteil von Glaube ist. Lass uns mal einzelne Ängste anschauen und schauen, welche Lügen da dahinter stecken, weil dann kommen wir der Sache auf die Schliche. Schau mal an, was Menschenfurcht ist. Das ist auch witzig, im Buch der Sprichwörter gibt es irgendwo eine Stelle, die ich jetzt gerade nicht hier habe, aber ich sage es euch bei anderer Gelegenheit. Da heißt es, Menschenfurcht stellt eine Falle. Menschenfurcht stellt dir eine Falle, weil Menschenfurcht auf einer Lüge basiert. Nun, was ist zum Beispiel die Lüge bei der Angst oder bei dem angstgetriebenen Verhalten, um das es vorher ging? Also die Person fängt an, irgendwie ihr Kreuzlein nicht mehr anzuziehen und nicht mehr vor den Augen der anderen zu beten und auch das nicht mehr zu machen. Und dann am Schluss fragt dann irgendjemand, du, was machst du Sonntagvormittag? Und normalerweise geht es in Gottesdienst, aber dann drückt sie so rum. Und am Schluss ist sie verstrickt in ein Netz von Halbwahrheiten und von Kompromissen und von Lügen vielleicht sogar. Was ist die Lüge, die am Grund dieser Menschenfurcht steht? Die ist im Wesentlichen, wenn ich mich zu meinem Glauben bekenne, werde ich abgelehnt. Oder eine Lüge könnte auch sein, es ist das Wichtigste überhaupt, dass andere mich toll finden. Und beides ist eine Lüge. Erstens, wenn du dich zu deinem Glauben bekennst, ist es überhaupt noch nicht garantiert, dass du abgelehnt wirst. Du wirst oft auch abgelehnt, ohne dass du dich zu deinem Glauben bekennst. Und manchmal bekennst du dich zu deinem Glauben, aber wirst nicht abgelehnt. Das heißt, das ist einfach eine Lüge. Die zweite Sache, es ist das Allerwichtigste, dass Menschen mich toll finden. Es ist überhaupt nicht das Allerwichtigste, dass Menschen dich toll finden. Das Allerwichtigste, wenn ich dich wirklich fragen würde, wenn du morgen sterben würdest, was wäre dir am wichtigsten, was in deinem Leben passiert ist? Dann würdest du wahrscheinlich nicht sagen, das Wichtigste, worum es mir in meinem Leben überhaupt ging, war, dass Menschen mich gut fanden. Du würdest ganz andere Sachen sagen, dass die das Beste überhaupt sind. Also, es ist eine Lüge und so könntest du jede einzelne von deinen Ängsten, von deinen Lebensängsten durchgehen und würdest merken, dass am Grunde dieser Angst irgendein Widerspruch zum Wort Gottes besteht. Und das heißt eine Lüge. Okay. Jetzt hört sich das alles ein bisschen leicht an, so, hey, identifizier einfach die Lüge auf deine Angst und dann ist es schon gut. Hey, der Kampf um deine Gedanken und der Kampf gegen deine Ängste, der ist nicht so einfach. Das ist nicht so, du hörst dir einmal die Lehre an und morgen ist es gut. Es ist ein harter Stellungskampf, ein Stellungskrieg, der wahrscheinlich über lange Zeit hinweg toben wird. Aber wie es im Zweiten Weltkrieg war oder in jedem Krieg, es gibt einen heftigen Kampf, nur an den Stellen, die strategisch wichtig sind. Es gab einen heftigen Kampf im Zweiten Weltkrieg um die Stadt Stalingrad, weil das ein ganz entscheidender Verkehrs- und Transportknotenpunkt war. Und der Kampf um dein Denken, der Kampf gegen deine Ängste ist deshalb so mächtig, weil die Resultate so kräftig sind, weil die Resultate so immens sind, die entstehen, wenn du anfängst, anders zu denken, wenn du anfängst, deine Ängste zu überwinden. Und an dem Punkt sind wir ziemlich nah bei dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass du erschaffen bist, dass du berufen bist zu einem übernatürlichen Lebensstil. Wir haben eine wunderbare Demonstration, ein Beispiel für dieses übernatürliche Leben in den 5 Büchern Mose und im Buch Josua, speziell im Buch Numeri, 4. Mose. Das Volk Israel ist berufen zu was Unmöglichem. Nämlich als ein Volk unter vielen anderen feindlichen Völkern in ein Land reinzugehen, von dem Gott gesagt hat, ich verspreche euch dieses Land, und da einfach zu wohnen. Ne? Das Problem ist, das Land ist schon bewohnt. Da sind schon welche drin. Aber Gott hat einen Weg, das Unmögliche möglich zu machen. Und jetzt ist das Problem, das Volk Israel kommt an den Rand dieses Landes hin, und dann schicken sie Späher aus und die Späher kommen zurück, 12 Späher, und 10 von den 12 Späher sagen, du, Land ist super, Land ist wunderbar, total tolle Riesentrauben gibt's da, Melonen hast du noch nie gesehen und tolle Ananas und Kiwis und einfach gigantisch. Nur das Problem ist, da gibt's ganz schlimme Riesen. Also Riesen, deswegen ganz schlimm. Die Söhne Anaks und ganz, ganz böse Leute. Leute so groß wie Hochhäuser. Ich habe keine Ahnung, wie wir das, also besser gesagt, wir werden es auf keinen Fall schaffen. Und was passiert? Im Volk Gottes macht sich Angst breit. Das Komische ist, die hatten in der Vergangenheit schon ernst viele Wunder gesehen. Die haben gesehen, wie das Heer der Ägypter da vernichtet worden ist und wie alle möglichen Manna vom Himmel gekommen ist und Wachteln und Wasser aus dem Felsen und hast du noch nicht gesehen und lauter tolle Wunder Gottes. Aber in dem Moment hat das Volk Israel alle Wunder vergessen. Kennst du das aus deinem Leben? Du hast schon mal erlebt, dass Gott dir was Gutes getan hat, dass ein Wunder passiert ist. Wenn eine neue Situation von Unmöglichkeit besteht, hast du auf einmal alles vergessen, was Gott je getan hat. Und so geht es dem Volk Israel auch. Und die Schrift erzählt uns, dass das ganze Volk Angst bekam. Angst bekam. Angst bekam. Und sie gesagt haben, hey, wir wollen zurück nach Ägypten. Und diese Angst hat das Potenzial, das Volk Israel abzuhalten davon, in das gelobte Land reinzukommen. So, und du hast auch eine Berufung, in ein gelobtes Land reinzukommen. Und dieses gelobte Land, das besteht zum einen natürlich in deinem ewigen, in deiner himmlischen Berufung, aber nicht nur, die geht nämlich heute schon los. Dein gelobtes Land ist, in die Fülle von deiner Berufung und von deiner Bestimmung als Sieger hier in deinem Leben reinzukommen. Dein gelobtes Land ist, zu sehen, wie Reich Gottes gebaut wird um dich herum. Deine Berufung, dein gelobtes Land ist nicht nur dein Leben als Christ irgendwie erfolgreich zu beenden und am Schluss in den Himmel zu kommen und irgendwie vor dem Schlimmsten verschont zu bleiben. Deine Berufung ist es, Überwinder zu sein, Sieger zu sein. 1. Korinther 9,24 ermahnt uns Paulus, wir sollen unseren Lauf als Christen laufen wie jemand, der einen Siegespreis gewinnen will. Der Siegespreis heißt nicht, dass du besser bist als andere, sondern es heißt, dass du der Beste, die Beste bist, der oder die zu sein, Gott dich erschaffen hat. Was auch immer das genau in deinem Umfeld ist, du hast eine Berufung, dein Umfeld nicht nur zu erdulden, dein Job nicht nur zu erdulden, dein Familienleben nicht nur zu erdulden, sondern zu verändern, zu sehen, wie Reich Gottes entsteht, zu sehen, wie scheinbar unmögliche Dinge möglich werden, denn für Gott ist nichts unmöglich. Und das Einzige, was dich abhalten kann, mehr und mehr dieses Land zu erobern, das sind die Ängste, denen du freiwillig Eintritt in dein Denken gewährst, indem du den Lügen zustimmst, die diesen Ängsten zugrunde liegen. Das war ein schwieriger Satz, ich sage nochmal. Das Einzige, was dich abhalten kann, voll und ganz in diese Bestimmung reinzukommen, sind deine Ängste. Vielleicht muss man sagen, okay, noch ein paar andere Sachen, die du freiwillig machst, obwohl sie falsch sind. Aber ganz wesentlich sind es deine Ängste. Das sind ganz wesentlich diese kleinen Zeltpflöcke, von denen du eigentlich wissen solltest, dass du sie ausreißen könntest und weggehen könntest, aber du bist irgendwie so gewohnt an diese kleinen Lügen, an diese kleinen Ängste, dass du den Kampf gegen sie nicht aufnimmst. Aber jetzt sage ich dir was. Wenn du anfängst, dieser Lüge nicht mehr zu glauben, dann verliert auch die Angst nach und nach ihren Halt, nicht von heute auf morgen. Aber du bist berufen, über dein Denken zu herrschen. Du bist berufen, über dein Leben zu herrschen. Und in dem Moment, wenn du freiwillig einer Lüge glaubst, wenn du freiwillig einer Lüge glaubst, ermächtigst du, weil du berufen bist, zu herrschen über dein Denken, das heißt, du bist der Chef über dein Denken, wenn du einer Lüge glaubst, ermächtigst du genau diese Lüge über dein Leben. Beispiel. Du hast eine ständige Versagensangst und du gibst, schau mal, da kommt eines Tages eine Versagensangst zu dir hin und sagt, hey, du bist nur was wert, wenn du so und so viel leistest, das war in deiner Kindheit schon so und du bist auch nur was wert, wenn du hübsch bist. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, du kannst diese Angst zurückweisen, dann wird sie wieder mal kommen und sie wird immer mal wieder kommen, aber sie wird nicht wirklich Fuß fassen in dir. Eine Angst, die kommt und geht, ist kein Problem. Ein Problem ist, wenn du anfängst zu sagen, hey, liebe Angst, komm doch rein, ich will mich gern mit dir unterhalten. Ich will mich auf den Gedanken mal einlassen. Vielleicht ist es echt so. Vielleicht verliere ich wirklich alle Freunde, wenn ich versage. Wahrscheinlich mag Gott mich auch nicht mehr. Du fängst richtig an, drüber nachzugrübeln. Ja, wahrscheinlich mag Gott mich nicht mehr, weil ich nicht so viel bete wie der und der. Weil ich nicht so oft das und das mache wie der und der. Weil ich mit der und der Sünde noch zu tun habe. Und du badest dich in dieser Angst. Oder du meditierst durch, was alles passieren könnte, wenn du in ein Flugzeug steigst. Weil du Angst davor hast. Und du meditierst den ganzen Abend lang, wie das wohl sein wird, wenn du langsam an Krebs stirbst und dir niemand mehr helfen kann. Indem du diesen Ängsten Raum gibst in deinem Kopf, indem du diesen Lügen Raum gibst in deinem Kopf, ermächtigst du die an diesen Lügen hängenden Ängste, dein Leben zu zerstören. Du ermächtigst die dahinterstehenden Kräfte, die dahinterstehende Power, jetzt wirklich in dein Leben reinzukommen. Dein Denken ist mächtig. Und weil dein Denken so mächtig ist und weil dein Denken so entscheidende Auswirkungen auf dich hat, deswegen ist der Kampf darum auch so heftig. Deswegen hast du auch so viel mit Ängsten und so Sachen zu tun. Ich will dir am Schluss eine Frage stellen und dann gebe ich dir ein paar Hinweise, was du machen kannst. Ich will dir eine Frage stellen. Wovon ernährst du dein Denken? Schau, wir alle reden jeden Tag stundenlang zu uns selber. Wir führen ständig Selbstgespräche. In Epheser 4,29 steht, über eure Lippen komme nur ein gutes Wort, das den, der es hört, stärkt und den, der es braucht, Rettung bringt. Darf ich dir eine Frage stellen? Sprichst du zu dir selber auch nur solche guten Worte, die den, der es hört, stärken und dem, der es braucht, Rettung bringt? Oder sprichst du ständig über dich Verwünschungen aus, die den, der es hört, entmutigen, die den, der es hört, Angst machen? Fang an, darüber nachzudenken, worüber du nachdenkst und entlarve das. Und jetzt gebe ich dir ein 2-Schritte-Plan, wie du anfangen kannst, mit Ängsten zu kämpfen. Das ist nicht ein Schritt von heute auf morgen, aber das sind, oder besser gesagt, das ist schon ein Schritt von heute auf morgen, es ist kein Sieg von heute auf morgen. Es sind kleine Siege, es sind kleine Schritte, die nach und nach zum größeren Schritt, zum größeren Sieg führen. Und zwar 2 Schritte, wie du anfangen kannst, in deinem Denken zu siegen, wie du anfangen kannst, gegen Ängste zu siegen und dadurch anfangen kannst, mehr und mehr Übernatürliches von Gott in deinem Leben zu erleben, mehr Wunder zu erleben, Heilungen zu erleben, übernatürliches Eingreifen Gottes in dein Leben zu erfahren. Erstens, du brauchst eine klare Erkenntnis, an welche Lüge du gerade glaubst. Du musst umkehren von der. Und zweitens, du musst Schritte gehen dagegen. Lass uns erstens nochmal anschauen. Der erste Schritt ist immer, dass du erkennst, hey, welcher Lüge bin ich denn gerade schon wieder auf den Leim gegangen? Zum Beispiel, der gesetzte Fall, ich habe auf einmal plötzliche Angst, Geld zu verlieren und einfach kein Geld mehr zu haben. Nun, es gibt eine gute Finanzsorge im Sinne von mal sich zu überlegen, wie viel Geld gebe ich eigentlich aus und wie viel verdiene ich und so weiter und mein Geld zu planen. Das hat nicht damit zu tun. Ich spreche davon, dass ich nachts auf einmal aufwache und Angst habe, dass irgendwie eine riesengroße Schuldenfalle auf mich einstürzt, obwohl ich eigentlich genug Geld habe. Okay? Und ich kriege so eine irrationale Angst. Was ist die Lüge dahinter? Die Lüge dahinter ist, dass ich selber mein Versorger bin, dass ich selber meine Sicherheit bin und dass Geld meine Sicherheit ist. Wenn ich das entlarvt habe, schreib das ruhig mal auf. Schreib das mal in dein Tagebuch oder einfach auf ein Blatt Papier, dass du an diese Lüge geglaubt hast und tu Buße dafür. Jesus sagt, wir sollen umkehren. Buße und Beichte, das ist so oft bei uns reduziert auf das, was wir nach außen tun. Ich habe jemand blöd behandelt oder ich habe was falsch gemacht und geht oft so wenig an die Grundhaltungen, die wir sind. Fang doch mal an zu beichten, fang doch mal an Buße zu tun für deine Grundhaltungen. Dass eine Grundhaltung zum Beispiel ist, hey, ich glaube immer wieder, dass ich selber mein Versorger bin und nicht Gott. Und sprich das aus. Besprich das mit deinem Pfarrer, mit deinem Seelsorger, mit deinem geistigen Begleiter, mit deinem Mentor, wen auch immer, mit einer Person deines Vertrauens. Schreib es auf. Ich kehre um von dieser Denke und setz an die Stelle dessen eine geistige Wahrheit. Nochmal, wir sind noch immer bei Punkt erstens, beim ersten Schritt, tu Buße. Buße im christlichen Verständnis ist nicht Selbstzerfleischung, was bin ich für ein schlechter Mensch, sondern es ist, an die Stelle von einer Lüge die Wahrheit zu setzen. Jesus sagt, denk um und glaube. Also ich denke um, ich widersage dieser Lüge und ich stelle an die Stelle dieser Lüge eine Wahrheit. Das heißt, such dir einen Satz, such dir eine Verheißung aus der Bibel, die aussagt, dass Gott dein Versorger ist, dass Gott auf dich aufpasst, dass er dein guter Hirte ist, dass du dich nicht fürchten musst, und fang an, diese Bibelstelle glaubend zu beten und auszusprechen, solange bis sie in deinem Hirn wirklich ankommt. Du kannst dir kleine Zettel schreiben, wo das draufsteht. Du kannst es dir aufs Tonband sprechen und immer anhören, wie auch immer. Du kannst dir als Bildschirmschoner auf deinem Computer irgendeinen Bibelvers sprechen, aber sag den so oft über dir selber, bis du es glaubst. Sag den so oft über dir selber, bis du es glaubst. Eine kleine Hilfe kann zum Beispiel auch eine Lehre sein, die ich auf dem Podcast, den ich mache, schon mal gehalten habe. Da heißt es Wahrheitsdusche. Unter www.gebetshaus.org, nach links unten klickst, kommst du auf meinen Podcast. Und da gibt es eine Folge, die heißt Wahrheitsdusche, wo es nur darum geht, die Wahrheit so oft über mir selber neu zu hören, bis ich sie wirklich glaube. Das ist immer noch der erste Punkt, klare Erkenntnis und Umkehr zu setzen. Nicht zu sagen, lieber Gott, hilf mir raus aus meiner Angst. Tu Buße für die Punkte, wo du der Lüge geglaubt hast, die deine Angst hervorbringt. Okay? Zweiter Punkt, zweiter Schritt ist, Ängste gehen nicht in erster Linie durch Beten weg, sondern in erster Linie durch Schritte, die du dagegen setzt. Und der einfachste Schritt, den du gegen eine Angst setzen kannst, ist, dass du dieser Angst gebietest. Nun, eine Angst ist keine Person, ist kein Hund, der du sagen kannst, sitz oder geh Gassi. Aber eine Angst ist trotzdem was, was ich aktiv zurückweisen muss. Das kann sein durch rein einen Ausspruch, dass ich sage, hey, Angst, hau ab. Ich gebe der Menschenfurcht in mir keinen Raum mehr. Menschenfurcht, geh weg von mir. Panische Angst davor, zu dick zu werden, geh weg von mir. Angst vor dem Teufel und vor den bösen Mächten und den bösen Freimaurern, weg von mir. Ich habe keine Angst vor diesem Schrott mehr. Sowas kann gebieten sein. Aber oft ist auch ein weiterer Schritt erforderlich. Oft funktioniert dieses Zurückweisen nur, wenn ich auch in meinem Lebensbereich, der indem mir die Angst ein Stück von meiner Freiheit geraubt hat, einen Schritt zurückerobere. Was kann das heißen? Das kann zum Beispiel heißen, wenn ich aus Menschenfurcht heraus angefangen habe, nicht mehr vor den Augen anderer zu beten oder mein Kreuz nicht mehr um den Hals zu tragen, weil mir das peinlich war. Aber ich habe die Sehnsucht, schau, es geht nicht um so ein religiöses Dingsbums, dass du ein Kreuz tragen musst, sondern wenn du merkst, hey, ich habe Sehnsucht, nicht aus Menschenfurcht irgendwas zu machen oder nicht zu machen, und du angefangen hast, diese Menschenfurcht zurückzuweisen, dieser Lüge zu widersagen, dann kriegst du vielleicht Sehnsucht, hey, ich will das auch nach außen, ich will diesen Lebensbereich zurückerobern. Und du fängst einfach an, sowas wieder zu machen, wieder irgendwie deinen Fischaufkleber drauf zu machen oder dein Kreuz umzuhängen oder vor dem Essen zu beten, sodass andere es sehen. Okay, also Angst geht nicht in erster Linie durch Gebet weg, beten kann helfen, ne? Aber es geht in erster Linie durch Widersagen weg erstens und zweitens durch klare Schritte dagegen, durch Aktionen dagegen, wo du sagst, hey, ich lasse meinen Lebensraum mir nicht länger rauben. Ich habe am Anfang gesagt, dass Ängste immer die Tendenz haben, deinen Raum mehr einzuengen. So, und das ist das Gegenteil davon. Du setzt einen Schritt dagegen und kommst ein Stück weit mehr in die Freiheit, ein Stück weit mehr in dieses verheißene Land eines übernatürlichen Lebens. Und wie am Anfang schon gesagt, wenn dich das Thema weiter interessiert, zieh dir einfach die Lehrserie Kraft erneuerten Denkens rein. Und außerdem herzliche Einladung, 8. bis 10. Januar nach Ottmaring zur Mehrkonferenz. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.